Ursula von der Leyen auf dem Weltwirtschaftsforum. In Davos forderte die Kommissionspräsidentin noch mehr Macht für die EU. Unser Schwerpunkt heute, 4 Jahre nach der Impfpflicht in Österreich. Auf 1 erinnert an den Tag, an dem ein ganzes Volk unter Schock stand. Und doch am Ende siegte. Und Syrien vor einem neuen Völkermord? Kurden berichten explosiv bei Auf 1 über Kriegsverbrechen der Regierungstruppen. Und das sind die Verbündeten von Brüssel und Berlin. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Doch bevor wir zu unserem Schwerpunkt kommen, zunächst wichtige Meldungen vom heutigen Dienstag. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will die weltweiten Krisen offenbar für eine weitere Zentralisierung der Europäischen Union nutzen. Entsprechende Pläne kündigte sie heute auf dem World Economic Forum in Davos an. Angesichts eines US-Präsidenten Donald Trump stellte von der Leyen die größtmögliche Unabhängigkeit der EU von Washington in den Mittelpunkt ihrer Rede. Um wirtschaftlich mit den USA konkurrieren zu können, will die EU-Politikerin vor allem die europäischen Märkte weiter angleichen.
Das ultimative Ziel ist die Schaffung einer neuen, wirklich europäischen Unternehmensstruktur. Wir nennen sie EU Inc. mit einem einheitlichen und einfachen Regelwerk, das nahtlos in der gesamten Union gelten wird. Nur so können Unternehmen in allen Mitgliedstaaten viel einfacher tätig sein. Unsere Unternehmer, innovative Unternehmen, werden in der Lage sein, ihr Unternehmen in jedem Mitgliedstaat innerhalb von 48 Stunden vollständig zu registrieren und das online. In der gesamten EU werden für sie dieselben Kapitalvorschriften gelten. Und letztendlich brauchen wir ein System, in dem Unternehmen nahtlos in ganz Europa Geschäfte tätigen und Kapital beschaffen können, genauso unkompliziert wie auch in einheitlichen Märkten wie in den USA oder China.
Von der Leyen begründet ihre Pläne mit der Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt. Kritiker sehen jedoch einen weiteren Schritt auf dem Weg zum EU-Zentralstaat. Im weiteren Verlauf der Rede machte sie auch deutlich, dass Unabhängigkeit von den USA gleichzeitig die Fortführung der bisherigen Ukraine-Politik bedeutet.
Die Ukraine, da sind wir uns einig, muss aus einer Position der Stärke heraus verhandeln können. Aus diesem Grund haben wir beschlossen, wir Europäer haben beschlossen, der Ukraine für die Jahre 2026 und 2027 einen Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro zu gewährleisten. Mit dieser Unterstützung stellen wir sicher, dass die Ukraine in der Lage ist, ihre Verteidigung auf dem Schlachtfeld zu verstärken, ihre Verteidigungsfähigkeiten aufzubauen und auch die Grundversorgung aufrechtzuerhalten. Vor allem bekräftigt dies erneut das unerschütterliche Engagement Europas für die Sicherheit, die Verteidigung und die europäische Zukunft der Ukraine. Gleichzeitig dazu haben wir beschlossen, russische Vermögenswerte dauerhaft einzufrieren und uns das Recht vorzubehalten, von ihnen Gebrauch zu machen.
Auch im Konflikt um Grönland bekräftigte die Kommissionspräsidentin ihre Unterstützung für Dänemark. Mit direkter Kritik an Trumps Expansionsplänen hielt sie sich aber auffallend zurück. Die EU wolle jedoch ihr Sicherheitskonzept in Bezug auf die Arktis überarbeiten und verstärkt auf der Insel investieren. In Österreich präsentierte die Wehrdienstkommission bei einer Pressekonferenz ihren Bericht zur Reform des Wehrdienstes. Im Mittelpunkt steht die Empfehlung, den Grundwehrdienst ab dem 1. Januar 2027 von bislang 6 auf 8 Monate zu verlängern. Darüber hinaus sollen verpflichtende Milizübungen im Ausmaß von mindestens 60 Tagen eingeführt werden. Politisch brisant ist die Empfehlung, bis 2030 eine Wehrpflicht für Frauen zu evaluieren. Diese wäre laut Kommission dann notwendig, wenn trotz der empfohlenen Maßnahmen die personellen Kapazitäten des Bundesheeres bis dahin nicht ausreichen würden. Hintergrund für die Empfehlungen bildet die verschärfte sicherheitspolitische Lage. Konkret wurden etwa die geopolitische Zuspitzung, die Verschiebung globaler Machtverhältnisse sowie die Folgen des Ukraine-Krieges genannt. Ziel der Reform sei eine Sicherstellung einer vollen Einsatzbereitschaft eines mobil gemachten Bundesheeres innerhalb weniger Tage sowie der Aufbau einer, Zitat, gesamtstaatlichen Resilienz. Unklar ist, ob die Empfehlungen der Kommission tatsächlich politisch umgesetzt werden. Vertreter der Regierungsparteien SPÖ und NEOS äußerten sich bereits im Vorfeld kritisch zur empfohlenen Verlängerung des Wehrdienstes. Auch die Opposition ist gespalten. Während sich die Grünen skeptisch zeigen, beurteilt FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger gegenüber auf eins die Empfehlungen grundsätzlich positiv, kritisiert jedoch das Fehlen einer politischen Lösung.
Also die Modelle, die uns hier präsentiert wurden, weil die Details muss man sich erst anschauen, aber die Modelle halten wir für gut. Wir präferieren das erste Modell, das hier als Österreich Plus bezeichnet wurde, mit 8 Monaten Grundwehrdienst am Stück und dann zwei Monate dauernder Milizübungspflicht, also 60 Tage für Truppenübungen für die Miliz. Das ist gut. Zu kritisieren ist allerdings, dass wir zwar jetzt einen Bericht haben, allerdings die politische Einigung fehlt. Die Regierung lässt uns hier quasi in einem Chaos zurück. Es gibt einen Expertenbericht, aber den man verzögert hat, der eigentlich im Dezember schon fertig war und erst jetzt am 20. Jänner präsentiert wurde, allerdings ohne einer politischen Einigung. Wir hätten genau dieses Modell 8+2 bereits vor einem Jahr gefordert in unseren Regierungsverhandlungen mit der ÖVP. Dort wollten wir genau dieses Modell mit einem Datum hinterlegt haben. Wir haben jetzt leider wertvolle Zeit verloren.
Doch die Empfehlungen der Kommission stoßen auch auf Kritik. Die Bundesjugendvertretung, die als beratende Stimme am Bericht beteiligt war, warnt vor einer Reform zu Lasten junger Menschen. Politische Versäumnisse würden damit auf die Jugend abgewälzt, kritisiert Vorsitzende Anna Schwabecker. Laut einer Gallup-Umfrage befürworten nur 36% der unter 30-Jährigen eine Verlängerung des Grundwehrdienstes. Zudem lehnt die BJV eine Ungleichbehandlung von Grundwehr und Zivildienst sowie eine Wehrpflicht für Frauen ab. Auch dezidiert antimilitaristische Gruppen melden sich zu Wort. Die Arbeitsgemeinschaft für Wehrdienstverweigerung und Gewaltfreiheit spricht wörtlich von Kriegshysterie und fordert eine Reduktion des Bundesheeres auf Katastrophen- und Grenzschutz. Ziel sei es, friedenssüchtig statt kriegstauglich zu werden. Die CDU will Hochschulen in Deutschland stärker in die Aufrüstung einbinden. Das geht aus einem Beschluss des Bundesvorstands hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Darin fordert die Partei Kanzler Friedrich Merz auf, die verbliebenen Zivilklauseln in den Hochschulgesetzen der Länder zu streichen. Diese Klauseln verbieten bislang militärische Forschung an öffentlichen Universitäten. Künftig sollen Hochschulen also auch für Rüstungs- und Militärprojekte offenstehen. Gleichzeitig kündigt die CDU in dem Papier eine Ausweitung der Einwanderung an. Eine neu geschaffene Agentur soll die Zuwanderung von, so wörtlich, Fachkräften erleichtern. Und wir kommen zu unserem heutigen Schwerpunkt. Am 20. Januar 2022, heute vor genau 4 Jahren, beschloss der österreichische Nationalrat mit großer Mehrheit die Impfpflicht für die Corona-mRNA-Injektion. 137 von 170 Abgeordneten stimmten für das Gesetz. Die FPÖ-Fraktion votierte geschlossen dagegen. Angekündigt wurde das Zwangsgesetz bereits am 19. November 2021 durch den damaligen Kurzzeitkanzler Alexander Schallenberg mit drastischen Worten.
Wir müssen mit der Impfquote, wie wir das letzte Mal schon gesagt haben, nach oben kommen. Wir werden daher die Zügel für die Ungeimpften straffer ziehen müssen. Lange Zeit war es politischer Konsens, dass wir in diesem Land keine Impfpflicht wollen. Wir müssen aber der Realität ins Auge schauen. Wir haben zu viele politische Kräfte auch in diesem Land, die ganz vehement und massiv und öffentlich dagegen ankämpfen. Das ist verantwortungslos. Das ist eigentlich ein Attentat auf unser Gesundheitssystem. Und aufgestachelt von diesen radikalen Impfgegnern, von fadenscheinigen Fake News, haben sich leider zu viele unter uns nicht impfen lassen. Wir haben daher uns heute bzw. gestern zu einem sehr schwierigen Beschluss durchgerungen. Zum Beschluss, dass wir sehr rasch jetzt eine bundesweite Impfpflicht in die Wege leiten.
Besonders im Gedächtnis geblieben ist auch die Aussage von Ex-Verfassungsministerin Caroline Edtstadler, ÖVP. Diese erklärte kurzerhand, dass der Aufenthalt ungeimpfter Personen in Österreich nach Einführung der Impfpflicht de facto illegal wäre.
Aber es ist richtig, dass natürlich mit Einführung der Impfpflicht es eigentlich rechtswidrig ist, in Österreich zu wohnen und nicht geimpft zu sein.
Effektiv in Kraft getreten ist das Impfpflichtgesetz dann am 5. Februar 2022. Doch nur 33 Tage danach wurde es aufgrund des massiven Widerstands der Bevölkerung ausgesetzt und am 23. Juni 2022 schließlich gänzlich außer Kraft gesetzt. Eine wesentliche Rolle spielte dabei der Aktivist und Demo-Organisator Martin Rutter. Gegenüber auf 1 erläutert er im Rückblick die Rolle Österreichs als Testlabor und wie es dem Widerstand gelungen ist, die Impfpflicht zu kippen.
Bei der Impfpflicht hat Österreich ganz eine besondere Rolle gespielt. Österreich ist ein sogenannter Testmarkt. Produkte, Dienstleistungen werden in Österreich getestet. Und wenn es dort funktioniert, dann weiß man, man kann es nach Deutschland, aber auch in Osteuropa, Südeuropa ausrollen. Und genauso sehe ich diese Pandemie, Plandemie auch. Wir haben das in Österreich probiert. Um zu testen, kann man diese Impfpflicht dann auch woanders einsetzen. Und es war deswegen diese Impfpflicht, die eine Rolle gespielt hat, weil damit ja die Menschen unter Druck gesetzt wurden. In der Arbeit, im persönlichen Leben wurden die Menschen gegeneinander aufgehetzt, politisch ausgespielt. Und wir haben das dadurch geschafft, das zu verhindern, weil wir primär eins gemacht haben, nicht das, was Politik, Medien, Behörden und Polizei wollten. Hätten wir uns auf deren Spielfeld begeben, hätten wir verloren. Wir haben genau das Gegenteil gemacht. Als man mir im Jahr 21 eine große Megademo untersagt hat, die erste große Megademo, habe ich gesagt, wir machen sie trotzdem. Wir haben Videos dazu gemacht und gesagt, es interessiert mich nicht, was Behörden und Politiker wollen. Und ich glaube, das war zusammen mit dem Wunsch und dem Willen der Menschen und der Unterstützung politischer Parteien in Österreich der Weg, wie man gewinnen kann, jetzt, aber auch in Zukunft.
Auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet erinnert in seinem Kommentar vor allem an die entscheidende Rolle von Information und Aufklärung während der Corona-Zeit, die durch alternative Medien wie Auf 1 offensiv betrieben wurde.
Österreich war in der Corona-Zeit die kleine Welt, in der die Große ihre Probe hält. Genau genommen war Österreich das Versuchslabor der Globalisten, wie weit sie gehen konnten. Und man führte hier erstmalig in der westlichen Welt die Covid-19-Impfpflicht ein. Nun ja, wir wissen alle, wenn die Österreicher damals nicht aufgestanden wären, dann wäre die Impfpflicht in Deutschland und in Italien prompt eingeführt worden. Dort hat man nur gewartet, was im Alpenland passieren wird. Die Impfpflicht war in Österreich schon in Kraft. Die Politik erhöhte den Druck, richtete den Ungeimpften aus, dass sie im Land nicht mehr erwünscht seien. Die Wirtschaft erhöhte den Druck, feuerte ungeimpfte Mitarbeiter. Die Medien machten eine regelrechte Hatz auf Ungeimpfte. Die Hygienediktatur, sie holte tief Luft, um dann am Widerstand der wehrhaften, selbstdenkenden Bevölkerung zu ersticken. Was taten die Österreicher also? Mehr als 20% verweigerten die Impfung offensiv. Sie wählten den zivilen Ungehorsam, ließen sich nicht in die Nadel treiben. Hunderttausende davon beteiligten sich aktiv an der Aufklärungsarbeit über das mRNA-Impfexperiment. Hunderttausende gingen auf die Straße, ob in regelmäßigen Protestspaziergängen in allen Bundesländern oder bei den Großdemonstrationen in Wien, von wo aus die Bilder durch die ganze Welt gingen. Die Aufarbeitung der Verbrechen steht bis heute aus. Doch die Menschen haben ihre Macht manifestiert und mit ihrem Tun Geschichte geschrieben.
Dass die Aufarbeitung der Corona-Zeit noch lange nicht abgeschlossen ist, zeigt ein aktueller Skandal in Südtirol. Dort wurden die Covid-Sterbestatistiken manipuliert, wie ein offizielles Schreiben des Südtiroler Sanitätsbetriebs aus dem März 2020 belegt. Darin wurden Ärzte angewiesen, auch Todesfälle durch Grippe und Bronchialerkrankungen als Covid-Tote zu melden. Aufgedeckt hat das Dokument der Südtiroler Landtagsabgeordnete Jürgen Wirt Anderlan. Gegenüber auf 1 sagte er:
Wir Schwurbler haben ja das und Aluhutträger und Rechtsradikale und so weiter, haben das ja schon lange vermutet. Und auch viele andere Länder haben das vermutet, dass auch genau dasselbe Bienen geschehen ist. Nur jetzt ein offizielles Dokument in der Hand zu halten, ist schon natürlich ganz was anderes. Weil es ist nicht nur dieses Dokument alleine, weil da ist auch schon Strafanzeige erstattet worden mit diesem Dokument bereits im Jahre 2021. Also da hat die Staatsanwaltschaft auch mitgespielt und hat das archiviert. Dieses Dokument ist allen Medienvertretern in Südtirol bereits 2021 zugespielt wurden. Und die haben auch nicht darauf reagiert. Die ganzen Hausärzte, wo wir jetzt offizielle Bestätigung haben, dass sie das bekommen haben, haben auch nicht dagegen reagiert. Und das, glaube ich, zeigt das Ganze, was wir immer wieder gesagt haben. Es war eine Pandemie. Es war nichts anderes als ein Versuch, die Menschen gehörig zu machen. Und jetzt schauen wir, jetzt wird sicherlich interessant werden im Südtiroler Untersuchungsausschuss, wenn wir sie dann mit diesem Dokument konfrontieren. Es ist nicht nur dieses Dokument alleine, weil es geht jetzt darum, wer die Verantwortlichen sind. Wir haben ja hier zwei Unterschriften oben von Dagmar Regele, Dr. Dagmar Regele und Dr. Anna-Maria Basot. Waren die, haben die eigenmächtig gehandelt? Ist das ein Auftrag von oben gewesen? War das ein Auftrag von Rom? War das ein Auftrag von Brüssel? Und da freue ich mich schon sehr darauf, wie die sich dann alle rausreden und kalte Füße bekommen.
Bis heute, so der Vorwurf, schweigen viele Medien in Südtirol zu diesem Vorgang. Doch Hinweise auf ähnliche Praktiken gibt es auch aus anderen Ländern. Darauf verweist der EU-Abgeordnete Gerald Hauser. Er kündigt an, zu prüfen, welche Staaten betroffen sind und ob entsprechende Anweisungen auch von der EU-Kommission oder ihren Institutionen ausgingen. Zudem soll geklärt werden, wie die EU auf den Vorwurf einer amtlich angeordneten Diagnoseumdeutung und die Manipulation der Covid-Sterbestatistik reagieren will. Nun kehrt auch in Österreichs Krankenhäusern die Maskenpflicht zurück. Obwohl mittlerweile weitgehend bekannt ist, dass Masken keinen Schutz vor Viren bieten, hat das Klinikum Klagenfurt diese wieder verpflichtend eingeführt. Begründet wird das mit einer Dreifachwelle von Grippe, Corona und RSV. Aktuell habe das Krankenhaus 150 Patienten anstatt der gewohnten 100 pro Tag. Dabei schrieben sogar Hersteller wie Berner Safety noch im Jahr 2021 selbst, dass ihre FFP2-Masken keinen Schutz vor Viren, Bakterien oder Pilzsporen bieten. In einem offenen Brief wenden sich mehrere Ärzte und Berufsorganisationen an Gesundheitsministerin Nina Warken. Sie widersprechen der Behauptung der CDU-Politikerin, in Deutschland habe es während der Corona-Zeit keine Verfolgung kritischer Ärzte gegeben. Warken hatte entsprechende Aussagen von US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy zuvor zurückgewiesen. In dem Schreiben, das auf eins vorliegt, verweisen die Organisationen auf massive Verfolgung von Medizinern. Wörtlich beklagen sie eine gezielte Strafverfolgung, Zerstörung und Existenzvernichtung durch Gerichtsverfahren und Verurteilungen. Zugleich fordern die Unterzeichner politische Konsequenzen. Sie verlangen die Rehabilitation aller derer, die für die Würde des Menschen, Grund- und Menschenrechte und Therapiefreiheit in den letzten 6 Jahren eingetreten sind. Unterzeichnet wurde der Brief unter anderem von den Ärzten für Aufklärung sowie der Organisation MWGFD. Als die Impfpflicht in Österreich eingeführt wurde, war auf eins noch keine 12 Monate alt. Natürlich standen wir auch damals in der ersten Reihe, als es darum ging, über Ziele und Pläne der Urheber dieser Entscheidung aufzuklären. Und daran hat sich seitdem nichts geändert. Und noch etwas ist gleich geblieben. Damals wie heute sind wir unabhängig vom Staat, aber auch von finanzstarken Hintermännern. Wir berichten ohne Vorgaben und Scheuklappen. Doch das können wir nur mit Ihrer Hilfe. Ohne Ihre Spenden werden wir diese wichtige Arbeit nicht fortsetzen können. Wie Sie beitragen können, dass auf eins weiter die Wahrheit ans Licht bringt, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Anders als in Deutschland drohen gewalttätigen Linksextremisten in Ungarn offenbar empfindliche Strafen. Das zeigte gestern der Prozess gegen den mutmaßlichen Hammerbandenschläger Simeon Ravi Trux in Budapest. Ihm wird vorgeworfen, am Rande eines patriotischen Gedenkmarsches mehrere vermeintliche Rechtsextremisten brutal überfallen und misshandelt zu haben. Und die Budapester Staatsanwaltschaft versteht bei Übergriffen auf Andersdenkende offenbar überhaupt keinen Spaß. Sie empfahl eine Haftstrafe von bis zu 24 Jahren. Ein klares Signal, Gewalt gegen Andersdenkende wird nicht toleriert. Trux, der als sogenannte non-binäre Person auch unter dem Namen Maya auftritt, zeigte sich empört. Vor Gericht sagte er, es gehe nicht um Beweise, sondern nur darum, ihn zu bestrafen. Doch genau diese Beweise liegen offenbar vor. Die Staatsanwaltschaft kann mit Überwachungsvideos sowie einer Rechnung für eine Ferienwohnung belegen, dass Maya zur Tatzeit in Budapest und am Tatort war. Ob das Gericht der extrem hohen Strafforderung folgt, ist noch offen. Klar ist jedoch schon jetzt, auf eine wohlwollende Gesinnungsjustiz wie in Deutschland kann Drucks sich in Ungarn nicht verlassen. Lange waren der Nahe und der Mittlere Osten klar aufgeteilt, in Einflusszonen globaler Mächte. Nun deutet vieles auf eine neue Ordnung hin und auf einen Deal, wie es US-Präsident Donald Trump nennen würde. Der mögliche Tausch? Die USA und mit ihnen Israel erhalten freie Hand im Gazastreifen und womöglich auch im Iran. Im Gegenzug übernehmen die Türkei und islamistische Kräfte die Kontrolle über ganz Syrien. Beobachter sprechen von einer Neuaufteilung der Region entlang alter Machtlinien. Am heutigen Dienstag gab es dafür neue Anhaltspunkte. In Syrien setzt die Armee der islamistischen Regierung ihre Angriffe auf kurdisch regierte Gebiete im Nordosten fort. Über den Frontverlauf gibt es widersprüchliche Berichte. Die staatliche Nachrichtenagentur in Damaskus meldet Geländegewinne nahe Hasaka, tief im kurdischen Gebiet. Die kurdisch geführten Behörden bestätigten diese Darstellung insofern, als dass sie von einer erfolgreichen Gegenoperation sprachen. Gleichzeitig verkündete das Militär der Kurdengebiete Siegesmeldungen aus anderen Regionen, unter anderem in der Stadt Kobani. Bereits am Montag demonstrierten in Berlin mehrere tausend Menschen, vor allem Kurden. Anlass war ein geplanter Besuch des syrischen Präsidenten Ahmed al-Sharaa. Die Visite wurde wegen der Kämpfe kurzfristig abgesagt. Doch allein die Einladung ins Kanzleramt gilt vielen als Signal, als politische Rückendeckung für das Vorgehen al-Sharaas. Viele Demonstranten haben selbst Kontakte in die Kurdenkampfgebiete. Gegenüber auf 1 schilderten sie ihre Informationen.
Die kriegen natürlich ständig Anrufe aus Familienmitgliedern aus der Heimat, dass sie ständig Angst haben, dass sie Schüsse hören und sich ständig im Bunker verstecken und um ihr Leben fürchten und Angst haben, dass wieder 2014 zurückkehrt und dass die Islamisten wieder einige Regionen übernehmen und die Kurden dann nicht mehr ihr Recht haben wie vorher.
Momentan in diesem Moment auch in Rojava, Syrien, kurdische Gebiet, werden Menschenrechte mit Füßen getreten, werden Zivilisten ermordet, werden Dörfer überfallen, werden Frauen von dritter Stock, werden sie tot sind, auf die Straße geworfen, aber die Welt schweigt.
Ich habe gestern mit meiner Großmutter telefoniert, also mit meiner Oma telefoniert, und er hat mir erzählt, dass mein Opa am Samstagnachmittag gestorben ist, in den Krieg bedarfen.
Parallel dazu treibt die US-Regierung ihre Pläne für einen sogenannten Friedensrat für den Gazastreifen voran. Russland bestätigte nun ein Angebot von Donald Trump an rund 60 Staats- und Regierungschefs, darunter auch Wladimir Putin. Sie sollen Teil dieses Gremiums werden und damit an der Verwaltung des Gazastreifens beteiligt sein. Details nannte Moskau nicht. Beobachter gehen von einer symbolischen Aufsichtsfunktion aus und damit von internationaler Legitimation für ein bereits feststehendes Konzept. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens meint, Trumps Gaza-Pläne erinnern zunehmend an die Völkerbundmandate der 20er Jahre. Auch sie waren verdeckte Kolonien. Seit mehreren Jahren ist das Bürgerforum Cottbus ein Treffpunkt für offene Debatten. In der größten Stadt der Lausitz kommen dort Vertreter unterschiedlicher politischer Richtungen zusammen. In der vergangenen Woche lud das Bürgerforum den Journalisten Patrick Barb zu einem Vortrag ein. Thema war die wachsende Kriegsgefahr in Europa. Offenbar zu viel für Teile der organisierten sogenannten Zivilgesellschaft. In einer orchestriert wirkenden Kampagne sollte das Bürgerforum diskreditiert und die Veranstaltung verhindert werden. Den Auftakt machte ein offener Brief einer Gruppe mit dem Namen Studierende gegen Rechts. Darin forderten sie den Betreiber des Veranstaltungsraums auf, den Mietvertrag zu kündigen. Unterzeichnet wurde der Brief auch von weiteren Gruppen, darunter die AG Vielfalt des Instituts für Stadtplanung Cottbus sowie, Zitat, NutzerInnen und MitarbeiterInnen des Veranstaltungsraums. Der Vortrag von Patrick Barb fand dennoch statt in einem kommunalen Raum. Doch damit war die Kampagne nicht beendet. Einen Tag später legte die regionale Zeitung Lausitzer Rundschau nach. In einem langen Artikel wurde das Bürgerforum indirekt ins Visier genommen. Ein anderer häufig genutzter Veranstaltungssaal sei ein Treffpunkt für rechtsextreme Feinde der Demokratie und Verschwörungstheoretiker. Ein Sprecher des Bürgerforums Cottbus wies diese Vorwürfe gegenüber auf 1 entschieden zurück. Diese Woche findet das jährliche Weltwirtschaftsforum in Davos statt. Das Motto lautet: Im Geiste des Dialogs. WEF-Gründer Klaus Schwab ist erstmals nicht dabei. Stattdessen leitet BlackRock-Chef Larry Fink die Veranstaltung. 65 Staats- und Regierungschefs sowie 3000 Delegierte nehmen teil. Als Gast wird am Mittwoch US-Präsident Donald Trump auftreten, der bereits im Vorjahr das Programm beeinflusste. Was sich sonst noch tut in Davos, fasst meine Kollegin Cornelia Kirchweger jetzt zusammen im Interview des Tages. In dieser Woche findet ja zum 56. Mal das WEF in Davos statt, in einem Jahr, in dem ziemlich viel passiert ist. Schlägt sich das dort auf die Agenda nieder?
Es schlägt sich schon nieder. Der Ton ist sanfter geworden. Die Weltrettungseuphorie ist weg, auch der Anspruch darauf. Man sieht auch, dass Larry Fink hier hinter den Kulissen arbeitet. Ich würde mal sagen, ganz oben arbeitet Trump an einem Wechsel im WEF, nämlich einem inhaltlichen Wechsel. Und im Vorjahr war das Motto Zusammenarbeit für das intelligente Zeitalter. Heuer steht es ganz im Dialog. Der Geist des Dialogs schwebt über dem WEF. Und sehr interessant war, dass Larry Fink im Vorjahr im Business Council schon kritisiert hat, dass der Ausstieg aus den Fossilen ohne Strategie passiert ist, weil man offenbar nicht die Kosten für die Durchschnittsbürger und die Schwellenländer berücksichtigt hat. Im heurigen Risikobericht, den das WEF immer bekannt gibt, ist die Umwelt nicht mehr das große Problem. Es ist weiterhin die Desinformation, aber auch eine fragmentierte Welt und die Polarisierung der Gesellschaft. Was ich sehr interessant empfunden habe, war die heutige Rede von Brian de Borger, dem CEO des WEF, der schon seit 2017...
Ist der Nachfolger von Klaus Schwab?
Nein, der Nachfolger von Klaus Schwab ist Larry Fink, aber Brian de Borger ist ja schon seit 2017 der CEO des WEF. Ein norwegischer Politiker.
Der die operativen...
Er ist ein Manager eigentlich, aber ich denke, die politischen Vorgaben kommen nicht von ihm. Aber... Er hat heute sehr, sehr interessant in einer faszinierenden Brandrede, gefordert, dass das WEF sich ändern muss. Es ist ein Elitenverein, ein Schulterklopferverein. So kann das nicht weitergehen. Die Menschen, die außen sind, außerhalb dieses Forums, wissen gar nicht, was hier gesprochen wird. Er will kontroversielle Diskussionen sehen. Er will nicht mehr, dass in den Panels und den Diskussionsrunden jeder dem anderen zustimmt. Man muss andere Meinungen, mit denen man nicht übereinstimmt, gelten lassen und daraus lernen. Und er spricht auch davon, dass man hier Themen hereinbringen muss, wie zum Beispiel die KI. Die Eigentümer haben davon profitiert bisher, die Menschen gar nicht. Im Gegenteil, es wird ein Bumerang werden für die Masse der Menschen, weil alle Jobs verloren gehen. Und er sagt, wir stehen auch vor einem riesigen Kapitalismus-Test, denn der Turbokapitalismus hat nicht Wohlstand für alle geschaffen. Jetzt beginnt ja eine Phase, wo man den Wohlstand wieder reduziert, aus verschiedenen Gründen. Und er sagt, das Ziel des WEF ist nicht Einigkeit, sondern Verständnis. Und es muss auch nicht sein, dass das WEF immer in Davos stattfindet. Es könnte auch in Detroit oder woanders stattfinden. Es könnte also ein Wanderzirkus werden. Und das will er in den nächsten Jahren umsetzen. Heuer, die großen Themen wurden ja schon in der Anmoderation genannt. Der Risikoreport gibt auch zu, dass mit dem Eintritt ins Jahr 2026 die Welt am Abgrund steht, was immer das bedeutet, weil die Regeln und Institutionen, die über Jahrzehnte Stabilität gewährt haben, nicht mehr gültig sind. Für mich ist das noch ein Einbau der linken Gruppierung im WEF. Ich denke, es wird nicht so tragisch werden, aber das WEF wird sich ändern müssen.
Man kann jetzt eigentlich sagen, wir erleben gerade eine Neuordnung der Welt, eigentlich von Grund auf. Ich habe letzte Woche hier Eike Hammer, den bekannten Ökonomen, zu Gast gehabt, also mit ihm gesprochen, der sagt das genauso. Also, dass hier ein absoluter Dogmenwechsel stattfindet und es nicht mehr so ist wie vor einigen Jahren noch.
Ja.
Das Forum ist ja eine Art Weltausstellung für Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Wir wissen ja, wer kommt denn da alle eigentlich?
Es kommen 65 Staats- und Regierungschefs, 850 CEOs von Unternehmen, 3000 Delegierte, sehr viele Hightech-Firmen, das ist auffällig. Es ist dabei Microsoft, Nvidia, Google DeepMind, dann gibt's noch den Meta AI, Palantir, Cybersecurity, die CrowdStrike und natürlich Transhumanist. Yuval Harari ist natürlich auch dabei, er hat gleich zwei Auftritte in Diskussionen. die UNO ist vertreten, UNO-Chef ist da, der WHO-Chef ist da, NATO-Chef Rutte, Weltbank-Chef, EZB-Chefin, Währungsfonds und Welthandelsorganisation und Generalsekretär der OECD. Wer ist nicht dabei? Irans Außenminister wurde ausgeladen auf Druck von Menschenrechtsgruppen. Aus Dänemark kommt der Außenminister. Grönland ist nicht vertreten, weil die eben in Brüssel beschäftigt sind mit ihrer Krisensitzung, nachdem sie 30 Mann hoch nach Grönland geschickt haben und Trump das als Einbruch in seine Sphäre empfunden hat. Der Premier von Kanada und so weiter. Also es sind viele Staats- und Regierungschefs da. Das Programm aus meiner Sicht, auch von der Thematik, spiegelt aber schon eine Zurückhaltung und eine Neuorientierung wider.
Vor wenigen Stunden hat ja sogar Ursula von der Leyen dort gesprochen. Du hast dir die Rede angehört. Was sagt sie denn?
Sie will sich ein eigenes Europa schaffen, mit einer eigenen Wirtschaftsstruktur, mit einer eigenen Verteidigungsstruktur, Finanzstruktur. Ihre Auffassung von Demokratie muss in Europa gelten, sprich Diktatur soll weiterhin aufrechterhalten bleiben nach den Werten der, von Frau von der Leyen. Europa braucht ein Bewusstsein für Dringlichkeit, sagt sie, und sie zählt dann auf, wie viel Geld man ausgibt für die Verteidigung der Ukraine, 90 Milliarden für die nächsten zwei Jahre. Und sie sagt auch, dass die Europa Startups hat, die in der KI führend sind. Und wir unterstützen Trump auch in der arktischen Sicherheit. Das beweist Finnland, weil es ja Eisbrecher den USA verkauft, also man mit Eisbrechern allein Sicherheit herstellen könnte. Und sie spricht auch davon, dass sie eine Struktur für Grönland aufbauen will, sprich man muss nochmal Geld in die Hand nehmen, um für die Sicherheit Grönlands zu sorgen. Das will sie in diesem Jahr ausarbeiten. Ukraine bekommt 90 Milliarden Euro für die nächsten zwei Jahre und Russland ist der böse Bube, wie immer. Und sie widerspricht also in einem Punkt Trump ganz vehement. Die Grönland und das dänische Königreich hat die absolute Solidarität der EU und steht nicht zum Verkauf und man muss die Souveränität dieser Länder gewährleisten.
Also wieder sehr bemühte Anstrengungen, wo man aber davon ausgehen kann oder dass das nicht sehr von langer Dauer sein wird oder von selbst vom Bestand.
Trump wird ihr wieder eine, wie soll ich sagen, vor den Latz knallen, wie er es schon öfter getan hat. Sie glaubt wirklich, sie kann sich mit diesem Mann messen in ihrer anmaßenden Art und Weise. Interessant ist auch, dass der Verteidigungskommissar Kubelius jetzt wieder ein Gespräch gehabt hatte. Sie wollen eine europäische Armee. Und zwar sollen hier 100.000 Mann hoch mehr oder weniger die US-Armee ersetzen. Also man spricht eigentlich schon von einer Gegen-NATO oder von einer europäischen NATO, die dann natürlich nicht mehr NATO heißen darf. Die dänische Premier Frederiksen hat ja schon gesagt, wenn sich Trump die Grönland aneignet, dann ist das ist die NATO zu Ende. Das wird dem Trump ziemlich wurscht sein, weil die NATO besteht sowieso zu 29 Ländern nur aus europäischen Ländern. Das interessiert ihn gar nicht.
Donald Trump, ja, der Gott sei bei uns dieser ganzen Veranstaltung oder für einen Großteil, der kommt ja morgen und wird morgen seine Rede halten. Nicht alle sind glücklich, dass er überhaupt kommt. Was hört man denn da schon vorab aus dem Gebüsch?
Also ich freue mich auf die Rede und ich werde das sehr genau zuhören und am Donnerstag dazu Stellung nehmen hier wieder. Ja. Die linken Medien haben natürlich Schnappatmung und Nervenzusammenbrüche, weil Mr. Trump selber hierher kommt und wieder umrühren wird. Reuters hat schon gesagt, aber immerhin, Reuters hat erkannt, dass Davos sich darauf vorbereitet, sich Trumps Willen zu beugen. Und das hat er ja schon bestätigt, der Borgebrände.
Trump hat ja schon im Vorjahr mit seiner Anti-Woken-Agenda, also das ganze WEF-Programm, de facto konterkariert. Ja. Ne? Und was dürfen wir denn heuer von ihm erwarten?
Also er wird natürlich zu all diesen Themen Stellung nehmen. An Vorderstelle Make America Great Again und America First, das wird er weiterhin betonen. Aber er wird natürlich breitseite gegen die EU fahren. Er wird wieder bestätigen, dass er Grönland braucht, aus Sicherheitsgründen. Er wird Russland und Ukraine-Krieg wieder zurückweisen an die EU. Das hat er übrigens gestern gesagt. Europa sollte sich mehr um Russland und die Ukraine kümmern und nicht um Grönland.
Wir haben ja schon also diese komplette Trendwende oder diese 180-Grad-Wende bei Friedrich Merz erlebt, der plötzlich auf einmal von einer Partnerschaft mit Russland spricht, ja, etc., die ja eigentlich undenkbar war.
Das hat auch Borge Brände gesagt in seiner Rede. Man muss mit denen den Leuten reden, mit denen man bisher nicht gesprochen hat oder nicht sprechen will. Und dazu gehört auch Russland natürlich. Und da möchte ich noch sagen, es ist ja für Russland zugegen der Chef, Kirill Dmitriev, das ist der CEO des russischen Investmentfonds, ein mächtiger Mann, der ja schon seit Wochen in Miami mit dem Schwiegersohn von Trump über Investmentmöglichkeiten der USA in Russland diskutiert. Der wird dort sein, nicht offiziell als Russe, weil das darf er nicht, also als Diplomat. Und er wird sich am Rande sicherlich mit Kushner und anderen Leuten und Witkow.
Also die wirklich wichtigen, die Dinge wirklich bestimmen, die werden sich...
Die Side-Events in abgeschlossenen Räumen sind die Plätze, wo die Politik ausgeschnapst wird.
Wo die Musik spielt. Und wie Cornelia Kirchwieger den Konflikt um Grönland einordnet, erfahren Sie im gesamten Gespräch unter www.auf1.tv. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.